Ein exklusiver zweiteiliger Beitrag unseres Kollegen und Schlagerfreundes Thomas Geilig aus Hamburg. Heute und morgen in der kleinen Audiodatei. Die Corona-Jahre haben Politik und Gesellschaft nachhaltig geprägt und bis heute werfen viele Entwicklungen Fragen auf. Darüber spricht Thomas Geilig mit dem Journalisten und Autor Felix Feistel, der sich in seinem Buch Corona Next Level kritisch mit möglichen zukünftigen Entwicklungen auseinandersetzt.
Und nun das Dossier!
Die Ereignisse im Frühjahr 2020 sind uns sicherlich noch im Gedächtnis geblieben. Innerhalb kürzester Zeit veränderte sich damals das Narrativ, es gibt keine Pandemie, hinzu, die Pandemie ist eine globale Gesundheitskrise. Die Pandemie hat unter anderem durch die Lockdowns und Einschränkung der Grundrechte mehrere Jahre die Gesellschaft geprägt. Viele Politiker sprachen damals von einer neuen Normalität. Diese hält meiner Wahrnehmung nach an, auch wenn Corona längst vorbei ist. Was könnte uns in der Zukunft erwarten? Dazu spreche ich mit dem Autoren und Journalisten Felix Feistel. In seinem neuen Buch Corona Next Level, wie die nächste Pandemie vorbereitet wird, setzt er sich kritisch mit einer zukünftigen Pandemiepolitik, wissenschaftlichen Entscheidungsprozessen und internationalen Gesundheitsstrukturen auseinander. Am Telefon begrüße ich Felix Feistel.
Ja, hallo. Guten Tag. Schön, hier zu sein.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir hatten uns im Vorgespräch auf das Du geeinigt. Felix, könntest du unseren Hörern dich einmal kurz vorstellen?
Ja, klar, gern. Also mein Name ist, wie du schon sagst, Felix Feistel. Ich arbeite seit einigen Jahren schon als freier Journalist und Autor und habe in dieser Position natürlich auch dieses ganze Geschehen rund um Corona, sagen wir mal, kritisch-journalistisch begleitet.
Felix, was hat dich dazu gebracht, das Buch Corona Next Level, wie die nächste Pandemie vorbereitet wird, zu schreiben?
Dieses Buch ist quasi das Ergebnis von längeren Recherchen, wo es eigentlich, also angefangen hat es eigentlich mit diesem Thema der Tierseuchen, also so Sachen wie Maul- und Klauenseuche, Vogelgrippe und so. Und da wurde relativ schnell deutlich, was da für Strukturen hinterstehen und dass diese Strukturen auch sehr viel mit dem zu tun haben, was uns dieses Corona-Thema beschert hat. Und deswegen hielt ich es für wichtig, das aufzuzeigen, zusammenzufassen und vor allem das in Form eines Buches zu tun und nicht nur in Form eines digitalen Artikels, der oder mehrerer digitaler Artikel, die relativ schnell wieder im quasi digitalen Nirvana enden und wo sie dann im Grunde verschwinden. Dieses Buch ist halt greifbarer und vielleicht auch erreicht man damit noch eine Leserschaft, die einen jetzt aus dem Internet noch nicht so kennt.
Die Mediennutzung ist ein wichtiger Aspekt. Wir machen jetzt einmal einen kurzen Flashback-Zeitreise zurück.
Vor über 6 Jahren ist ein Virus in unsere Wahrnehmung getreten. Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Deutschland im Ausnahmezustand. Darauf stimmte am 18. März 2020 die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Fernsehansprache ein.
Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander. All das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Millionen von ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind.
Unvergessen und legendär wurde auch die Aussage von dem damaligen Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler.
Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Abstand halten, Händehygiene und dort, wo wir Abstand nicht halten können, zusätzlich Alltagsmasken oder Mund-Nasen-Schutz tragen Und das gilt für drinnen und draußen. Also das ist die Grundregel. Die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun.
Nicht hinterfragen, follow the science. Unter diesem Tenor folgte die Berichterstattung über die Corona-Pandemie. Kritische Stimmen zu den Maßnahmen, wie vom Internisten Wolfgang Wodak bei Frontal 21 im ZDF oder dem Immunologen Stefan Hockwerts bei dem Radiosender RS2, kamen im März 2020 noch zu Wort. Im weiteren Verlauf der Pandemie fiel auf, dass Kritiker ausschließlich in den sogenannten alternativen Medien zu Wort kamen. Dass die Entscheidungsfindung für die Corona-Politik nicht nur wissenschaftlich stattfand, dafür lieferte die Bundespressekonferenz am 21. Januar 2021 Anhaltspunkte. Auf Nachfrage von dem Journalisten Boris Reitschuster führte die Bundeskanzlerin aus.
Und schauen Sie, es gibt ein breites Spektrum an Wissenschaftlern und nicht nur die, die jetzt gerade eingeladen sind, sind diejenigen, mit denen ich spreche oder mit deren Ergebnissen ich mich befasse. Aber es gibt in dem Ganzen auch politische Grundentscheidungen. Die haben mit Wissenschaft nichts zu tun. Jeder Wissenschaftler arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen. Und trotzdem verfolge ich natürlich alle Meinungsbildungen und wir sind ja nicht jemand, der irgendwie ignorant ist. Aber mit der Einladung von bestimmten Wissenschaftlern wollen wir auf bestimmte Fragen, die uns interessieren und die nicht politischer Natur sind, Antworten bekommen. Aber dahinter liegen natürlich auch politische Grundentscheidungen. Und die sozusagen Gruppe, die eher zur Herdenimmunität neigt, da gibt es viele, viele Nuancen, diese Grundentscheidung treffe ich anders.
Weitere Anhaltspunkte verschafften die ungeschwärzten RKI-Protokolle des Robert-Koch-Instituts, die im Sommer 2024 von einer Whistleblower oder Whistleblowerin an die Berliner Journalistin Aya Velasquez zugespielt und veröffentlicht wurden. In einem Interview mit Marc Friedrich fasste Aya Velasquez den Skandal wie folgt zusammen.
Immer mehr Medien und Medienschaffenden, Leuten, die das ganze Material jetzt auswerten, halt klar wird, dass es eben andersrum gelaufen ist. Dass RKI eben eine weisungsgebundene Behörde war und sie lediglich politischen Entscheidungen den Anstrich einer wissenschaftlichen Legitimität verliehen hat. Und damit hat das RKI eben die Wissenschaft ein Stück weit verraten.
Wenn man sich heute Corona in einer kritischen Gesamtschau anschaut, dann müsste man sich auch mit den Mechanismen der Angst, den sozialen Nebenwirkungen von Lockdowns und der Manipulation durch die Medien beschäftigen. Ein weiterer interessanter Aspekt: Während der Pandemie wurden viele Maßnahmen eingesetzt, die aus Psychologie und Verhaltensökonomie stammen. Sie haben Menschen dazu motiviert, Abstand zu halten, sich testen zu lassen oder Impfangebote mit der neuartigen mRNA-Technologie wahrzunehmen. Jens Spahn hat in der Sitzung der Corona-Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages am 15. Dezember 2025 folgende Aussage zu den Impfstoffen getroffen.
Das Gleiche gilt ja für die Impfstoffe, die in Studien entsprechend getestet worden sind, die bis heute getestet werden, im Markt sozusagen.
Wir haben gerade einige Originaltöne aus den Corona-Pandemie-Jahren gehört. Felix, wenn du diese Aussagen heute hörst, was geht dir da durch den Kopf?
Na, wenn ich mir die Aussagen dieser Politiker anhöre, dann geht mir eigentlich heute das Gleiche durch den Kopf wie vor 6 Jahren. Nämlich, das ist das im Grunde größte Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik, zumindest nach 1945 ist, dass das da stattgefunden hat. Und dass die Leute auch damals schon wussten, dass nichts von dem, was sie da erzählen, stimmt.
Woran könntest du das festmachen, diese Aussage?
Zum einen, wie ja auch schon gerade deutlich wurde, die RKI-Files, die ja 2024 rauskamen, wo innerhalb des RKIs eine ganz andere Bewertung der Situation vorgenommen wurde, nämlich, dass sich eigentlich überhaupt kein besonderes Ereignis, dass hier kein besonderes Ereignis stattfindet, sondern dass wir es hier mit einer Krankheit zu tun haben, die vergleichbar ist mit einer leichten Grippe. Und dieser Vergleich mit der Grippe, der wurde uns ja öffentlich immer verboten. Das RKI selber hat diesen Vergleich aber getroffen. Und wenn man sich dann den weiteren Verlauf anschaut, so über das Jahr 2020 hinweg, dann stellen wir fest, es gab eine Untersterblichkeit von 2,4%. Die Intensivstationen waren enorm niedrig ausgelastet. Also die waren die niedrigste Auslastung, die je gemessen wurde. Wir haben überall diese im Grunde einheitliche Rhetorik, ein relativ einheitliches, nicht sonderlich herausragendes Sterbegeschehen. Wir haben überall diese Krankenschwestern und Krankenpfleger und Ärzte, die eigentlich angeblich total überlastet waren, aber dann doch die Zeit hatten, ganz professionelle Videos aufzunehmen, in denen sie zu irgendeinem Lied tanzen. Und das muss natürlich auch vorher einstudiert worden sein. Das heißt, die hatten irgendwie Zeit und gingen da jetzt nicht gerade in Arbeit unter. Und das alles sind so Hinweise, die uns doch nahelegen, dass nichts an dieser Erzählung eigentlich stimmte.
Lass uns noch einen weiteren O-Ton hören. Mit der Ampelregierung wurde Karl Lauterbach damals Gesundheitsminister und derzeit soll er im Gespräch sein für den Vorsitz bei der World Health Organization, kurz WHO. Anlässlich seiner Buchvorstellung im Frühjahr 2022, also Karl Lauterbach hat das Buch geschrieben mit dem Titel »Bevor es zu spät ist, was uns droht, wenn die Politik nicht mit der Wissenschaft Schritt hält«. In der Buchvorstellung in der RBB-TV-Sendung sagte Karl Lauterbach Folgendes.
Ich stimme zu, wir kommen jetzt in eine Phase hinein, wo der Ausnahmezustand die Normalität sein wird. Wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein. Also der Klimawandel wird zwangsläufig mehr Pandemien bringen. Mehr Pandemien werden also die Wirtschaft belasten, also unterbrechen. Wir kommen in eine Situation des globalen Wassermangels hinein und Kriege für Wasser sind fast unvermeidbar. Es sind riesige Wanderungen erwarten.
Felix, wenn du diese Einschätzung hörst, dass wir möglicherweise häufiger mit globalen Pandemien oder, wie es auch gesagt wird, Gesundheitskrisen rechnen müssen, wie ordnest du diese Aussagen ein?
Sie setzen ja alles daran, genau diesen dauerhaften Ausnahmezustand zu inszenieren. Wenn man sich vor Augen hält, dass Karl Lauterbach im Gespräch ist, in der WHO einen wichtigen Posten einzunehmen, da muss man wissen, dass die WHO in dieses ganze pseudowissenschaftliche Konstrukt eingebettet ist, das genau darauf hinausläuft, diese permanenten Ausnahmezustände ausrufen zu können. Und dafür wiederum muss man sich ein bisschen vor Augen führen, unter welchen Bedingungen so eine Pandemie eigentlich ausgerufen wird. Also was es genau bedeutet, wenn jemand sagt, es ist Pandemie. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie die WHO selber die Pandemie definiert. Und diese Definition hat sich innerhalb der letzten 15 bis 20 Jahre enorm verändert. Also ursprünglich sagte diese Pandemie-Definition mal, wir brauchen eine Krankheit, die verbreitet sich über Landesgrenzen hinweg. Es muss gesteigerte Todesfälle geben und Krankenhausaufenthalte. Und dann sprechen wir von einer Pandemie. Dieses Szenario tritt nur eigentlich nie ein, weil solche Pandemien gibt es einfach nicht. Es ist eine epidemiologische Grundregel, dass Krankheiten sich entweder leicht verbreiten oder sehr tödlich sind. Aber beides zusammen tritt eigentlich nie auf. Deswegen hat man die Pandemiedefinition einfach geändert und zwar anlässlich der Schweinegrippe, damit man damals, 2009 war das, die Schweinegrippe erklären konnte zu einer Pandemie. Man hat einfach gesagt, okay, wir brauchen jetzt nicht mehr viele Todesfälle. Es reicht, wenn sich ein Erreger über große geografische Räume, also über Landesgrenzen hinweg, verbreitet. Deswegen konnte man sowohl die Schweinegrippe als auch Corona zur Pandemie erklären. Mit Corona wiederum, das gab dann den Anlass der WHO, diesen Pandemievertrag zu verhandeln. In dem wurde die Definition noch weiter aufgeweicht. Jetzt reicht allein das Risiko einer Verbreitung über große geografische Räume, es reicht das Risiko von vielen Todesfällen, es reicht das Risiko, dass weltweit Handelsnetzwerke oder Logistiknetzwerke zusammenbrechen oder gefährdet sind. Also dieses Risiko ist die Frage, wer bestimmt dieses Risiko und auf welcher Grundlage? Und hier kommt dann zum Beispiel der PCR-Test ins Spiel, der ja bei Corona schon eine große Rolle gespielt hat.
Wieso muss man den PCR-Test, der ja zum und auch andere Monitoring-Systeme, die eingesetzt wurden, warum muss man das kritisch sehen? Mit welchen wissenschaftlichen Quellen, die man heranziehen sollte, sollte man da etwas vorsichtig sein, einfach nur den Ergebnissen eines PCR-Tests zu trauen?
Na, weil der PCR-Test ist sehr im besten Falle fehleranfällig. Man könnte auch sagen, er ist anfällig für Manipulation. Weil der PCR-Test, was der misst, ist ja im Grunde, oder was er tut, ist ja im Grunde, dass der bestimmte, mit diesem PCR-Test werden bestimmte Gensequenzen so oft multipliziert, also das ist so exponentiell geht das dann, weil die immer verdoppelt werden mit jedem Zyklus, dass es halt sichtbar wird, dass sie in irgendeiner Probe jetzt vorhanden sind. Damit gehen aber mehrere Probleme einher. Denn einerseits ist die Frage, woher bestimmt man oder wer bestimmt, welche Genabschnitte vermehrt werden müssen, auf die hin der Test dann halt positiv ansteckt. Da kann man natürlich, im Idealfall nimmt man die Genabschnitte von Erregern. Und es ist aber auch nie das ganze Genom, das muss man auch wissen. Es sind nur bestimmte RNA- oder DNA-Abschnitte, die als irgendwie typisch für einen Erreger charakterisiert werden. Aber ehrlich gesagt wissen wir nicht genau, ob das wirklich so ist. Und das setzt auch wieder voraus, dass dieser Erreger vorher erst isoliert werden muss, aufgereinigt werden muss. Das heißt, dass man im Grunde den reinen Erreger hat und daraus dann das Erbgut, also die RNA oder die DNA, irgendwie extrahiert, um an dieser wiederum den Test zu kalibrieren. Aber dieses Verfahren der Virusisolation fand erstens bei Corona überhaupt nicht statt. Und zweitens generell, wenn dieses Verfahren stattfindet, ist es sehr fragwürdig, weil die Art und Weise, zum Beispiel bei manchen Krankheiten wird Sekret genommen, von dem man jetzt denkt, dass da Viren drin sind. Dann wird das nicht aufgereinigt, sondern es wird zum Beispiel in bebrütete Eier injiziert. Dann werden die noch weiter bebrütet. Dann wird da irgendeine Flüssigkeit wieder rausgezogen. Und dann werden damit irgendwelche Tests gemacht. Und man weiß aber eigentlich gar nicht, was jetzt genau in dieser Flüssigkeit alles drin ist. Und das Testergebnis, oft ein PCR-Test, was ja an sich schon eigentlich ein Zirkelschluss ist, wird dann als Beleg dafür genommen, dass man jetzt da irgendwelche Viren vermehrt hätte. Und diese Viren nimmt man dann, um einen PCR-Test zu kreieren, der ja in erster Linie schon benutzt wurde, um diese Viren nachzuweisen. Also das läuft so total im Kreis. Genau, und betrifft ja nur die Problematik der Primer. Also die Primer sind diese Genabschnitte, auf die der PCR-Test misst. Wenn man jetzt aber auch allein vom Idealfall ausgeht, also man hat einen PCR-Test kalibriert an einer vollständigen Viren-RNA oder DNA, je nachdem, was für ein Virus es ist, und man führt jetzt damit einen Test durch, man nimmt zum Beispiel Nasensekret von einem Menschen oder einem Tier, macht einen Test und dieser Test schlägt positiv aus, zeigt also, da findet sich jetzt dieses Virenfragment oder diese Viren-RNA drin. Dann sagt dieser Test eigentlich nur, dass wir in dieser Probe dieses bestimmten Nasensekrets dieser einen Person oder dieses einen Tieres Viren-RNA finden. Es sagt aber nicht, ob zum Beispiel eine Infektion stattfindet. Das kann der Test gar nicht nachweisen. Der sagt nur, hier in diesem Nasenschleim findet sich RNA von diesem Virus. Es kann aber erstens ein abgetöteter Erreger sein, weil das Immunsystem den beispielsweise schon beseitigt hat oder zumindest getötet hat und die RNA noch vorhanden ist. Der Virus kann auch einfach in der Nase drin sein, ohne dass er den Körper infiziert, weil wir haben da ja ein Immunsystem. Also diese ganzen Schleimhäute sind ja Teil des Immunsystems und viele Viren bleiben halt da hängen und kommen gar nicht weiter. Also es sind sehr viele Unwägbarkeiten und eine Infektion kann ja sowieso nicht nachgewiesen werden mit diesem PCR-Test. Selbst im Idealfall, und dieser Idealfall ist, würde ich mal behaupten, so gut wie nie vorhanden.
Das heißt, wir haben es also letztendlich das konnte ich mal auf Demonstrationen sehen, auf Schildern, die den Vorwurf erhoben, dass es sich um eine Testpandemie handelt. Das heißt, wenn ich anfange, nach etwas zu suchen, werde ich auch entsprechend was finden. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig, genau. Also das weiß man ja auch so schon, dass diese PCR-Tests haben halt das Problem, dass sie falsch positive Ergebnisse zutage fördern. Es gab ja auch Ende letzten Jahres kam eine Studie raus, die zu dem Ergebnis kam, dass, ich glaube, 83% der positiven PCR-Tests während Corona gingen nicht mit einer folgenden Krankheit einher. Also nur 17% dieser Tests, die positiv ausgeschlagen sind, haben dann tatsächlich oder das Ergebnis dieses der Infektion, die dann offenbar wirklich stattfand oder vielleicht stattfand, war dann eine wirkliche Krankheit. Und das ist natürlich erstaunlich wenig. Und vor allem in Bezug auf die Panik, die verbreitet wurde und diese Inzidenzen, die ständig ventiliert wurden, wobei diese Inzidenzen auch nur positive Testergebnisse gerechnet auf so und so viel tausend Menschen waren. Und die waren ja teilweise auch relativ gering. Also die haben ja zeitweise schon bei einer Inzidenz von 50 pro, was war das, 10.000 oder so, haben die ja schon Panik gemacht. Und wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, dass von diesen 50 wahrscheinlich allerhöchstens 17% wirklich eine Infektion und eine Krankheit waren, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie übertrieben das ganze Szenario war. Und was man natürlich einmal mit Corona gemacht hat, das kann man natürlich in der Folge und in der Zukunft auch mit anderen Krankheiten machen.
Felix Weistel hat das Buch geschrieben, das jetzt im März erscheint. Corona Next Level, wie die nächste Pandemie vorbereitet wird. Dazu werden wir in einem zweiten Teil noch weitere Themenkomplexe besprechen. Aber erst einmal haben wir jetzt einen Blick auf das Aktuelle und dafür.
Und hier bricht die Übermittlung von Thomas Geilig ab. Aber er hat mir es auch als Text geschrieben und dafür haben wir Marcel. Das bin ja ich. Los
geht's. Ganz einfach gesagt, wir haben viele milde Fälle. Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Das ist eine Erkältung in erster Linie, eine Erkältung, die mehr so die unteren Atemwege betrifft.
Wenn es so war wie Anfang März 2020 von Christian Drosten beschrieben, dann muss das kriminelle Engagement größer gewesen sein. Heute Ungarn, der dort bekannte Publizist Gabor Stier, gibt Eva Peli ein Interview, publiziert von Multipolar Magazin. Er erinnert, 1989 blickten die Ungarn sehnsüchtig nach Westen, doch mit der über Ungarn hereinbrechenden Freiheit und dem wahren Überfluss kam auch die Kehrseite des Kapitalismus, eine dramatische Zunahme der sozialen Unterschiede und kurz nach dem EU-Beitritt Ungarns begann sich zudem Europa selbst zu verändern. Nicht die Ungarn, sondern Europa selbst. Die EU schlittert derzeit auf den Abgrund zu, zitiere ich. Wer darauf hinweist, wird vom Mainstream schnell als EU-Skeptiker abgestempelt. Orbán ist nicht gegen die EU, er denkt in Kategorien eines starken Europas. Und zur Ukraine Kiew macht gar keinen Hehl daraus, dass es einen Sturz Viktor Orbáns bei den Wahlen im April herbei wünscht. Die Washington Post berichtet: Ungarn wird von vertraulichen EU-Diskussionen ausgeschlossen aus Angst vor Leaks an Russland. Der russische Politologe Wladimir Kornilov, Kolumnist bei Rossiya Svobodnaya, meint, die Ukraine bereitet einen Maidan in Ungarn vor. Budapest selbst kontert, bezeichnet Fake News und Wahleinmischung. Polens Ministerpräsident Tusk wirft Ungarn Informationsweitergabe an Moskau vor.
Da werden wir Bilder sehen, in der Zeit zwischen Juni und August im Sommer, die wir nur aus Kinofilmen kennen.
Derselbe Christian Drosten zwei Wochen später. Wissenschaft konnte das nie sein. Jedem nicht völlig Ungebildeten musste das klar sein. Konzerte abgesagt von Dieter Bohlen in Litauen. Im Interview erklärte er Russland und Deutschland ein Dreamteam. Der eine hat das, der andere das. Ein bisschen wie Modern Talking, das hat man aufgegeben aus moralischen Gründen. Eine derartig richtige Aussage, die ja übrigens überhaupt keine Wertung von Putin oder dem Konflikt in der Ukraine darstellt, führt zu Konzertabsagen. Weiter entfernt von Demokratie kann man nicht mehr sein. Ein Bohlen-Dossier ist seit längerem geplant. Ich setze mich noch dran. Es braucht länger, weil ich da eine sehr witzige Idee habe. Aber da werde ich sicher 3 Stunden dran sitzen und die habe ich gerade nicht. Auch nicht an diesem Dienstag, den 24. März 2026, die kleine Audiodatei von Radio Marabu.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Danke, beste Svetlana. In Slowenien gewinnt Amtsinhaber Golob Gredimitrev, berechnet antirussische Sanktionen. Diese habe EU-Ländern Verluste von über 1,5 Millionen Euro eingebracht. Durch steigende Energiepreise könnten es 3 zum Ende des Jahres werden. Leonid Radwinski, Inhaber der Erotikplattform OnlyFans, ist im Alter von 43 Jahren an Krebs verstorben. Liebe Wichserinnen und Wichseron, Russland hilft Vietnam beim Bau des ersten Atomkraftwerks. In Litauen ist unweit der Grenze zu Weißrussland eine Drohne abgestürzt. Italien, Giorgia Meloni, scheitert mit ihrer Justizreform. Bericht ORF. SPÖ-Finanzminister Österreichs Markus Marterbauer fürchtet eine viel schlimmere Energiekrise. Um Benzinpreise zu senken, fordert die FPÖ einen Steuerschnitt in Österreich.
Austria First. Mein Land. Mein Radio.
Deutschland würde das ja Deutschland zuerst bedeuten, ist aber nicht. Außenminister Johann Wadephul.
Auf deutsche Ansprüche muss da jetzt keine Rücksicht genommen
nach
werden.
Nach ihrer, Wahlteilnahme in Rheinland-Pfalz tritt der FDP-Vorstand geschlossen zurück. Wohl nach Parteivorsitz greift Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Ich finde, jeder hat seine Aufgabe auf dieser Welt und unsere Aufgabe heißt erstens die Ukraine, zweitens die Ukraine und drittens die Ukraine.
Aha, der russische UN-Botschafter Wassily Nebenzia erklärt, die Ukraine setzt auf Krieg statt Frieden. Krieg Nahost, Sergej Lavrov spricht mit Abbas Araghchi, dem iranischen Außenminister. Drohnenangriff auf US-Stützpunkt Erbil, eine irakische bewaffnete Gruppe bekennt sich. Lufthansa streicht Flüge nach Nahost bis Herbst. Fatih Birol, Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur, warnt, weltweite Krise erreicht historisches Ausmaß. Israelische Kampfflugzeuge greifen südliche Vororte von Beirut an. US-Pläne zur Entsendung tausender Marinesoldaten in den Nahen Osten haben sich nicht geändert. Iran startet neue Angriffe auf Israel. Ursula von der Leyen fordert ein Ende der Kämpfe. Im Südlibanon zerstört Israel Brücken über den Litani. Zelensky meint, Russland hilft Iran mit Geheimdienstinfos.
Die Beziehungen des Iran zu Russland seien umfassend und vielschichtig.
Danke, beste Svetlana. Der libanesische Premier behauptet, die Revolutionsgarde Irans befehligt die Hisbollah. London schickt Luftabwehrsysteme in mehrere Golfstaaten. Nun auch der Sohn des Schahs, Reza Pahlavi. US-Präsident Donald Trump soll zivile Infrastruktur im Iran verschonen. Israels Militär beendet eine weitere Angriffswelle. Iran griff den abgelegenen Stützpunkt Diego Garcia an, Vorzeigen einer weiten Reichweite. Es berichtet Alexander Schmalz in der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung. 4000 Kilometer ist ein Stück weiter wie Rammstein. AFN Radio. Elon Musk wurde wegen irreführender Tweets schuldig gesprochen. Tweets aus dem Jahr 2022.
My side is I can't hear you.
Diese kleine Audiodatei wurde klimaneutral produziert.
Das Wetter wechselt, es wird unbeständiger und kälter.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.